Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Duisburg. Denn heute sind wir einmal mehr zu Gast bei, einer theologischen Größe des Ruhrgebietes. Wir sitzen in einem großartigen, wunderbaren Wohnzimmer. Und ihr dürft euch das wirklich so vorstellen, wie das Wohnzimmer eines Professors. Bei einem solchen sind wir ja nun auch. Also alles ist voller Bücher. Und wer uns gegenüber bzw. zur Seite sitzt, das ist Professor Emeritus Franz Josef Nocke. Und bevor ich anfange, was zu erzählen, was nachher nicht stimmt oder irgendwie Sachen auslässt, Franz Josef, sei bitte so lieb und erzähl uns mal, wer du bist und warum du hier sitzt.
Ja, ich fange hinten an. Ich bin diese Woche 85 Jahre alt geworden und bin also schon 20 Jahre nicht mehr im staatlichen Dienst, in dem ich war. Ich bin habe lange rumstudiert, bevor ich wusste, was ich werden wollte. Bin dann mit 32 Jahren Kaplan geworden. Das ja. Telefon, das
hören wir jetzt. Das lassen wir jetzt einfach mal klingeln.
Ja. Das macht, hört sich ja wieder auf.
Dann war ich also 5 Jahre lang in einer großen Gemeinde in der Stadt Essen, Jugendseelsorger, ein paar Jahre Studentenseelsorger in Gelsenkirchen und schließlich Dozent an der hiesigen Hochschule, die erstmal eine pädagogische Hochschule war, also spezialisiert auf Lehrerausbildung und die sich dann zu einer Universität entwickelt hat mit allen möglichen Studiengängen. Da habe ich katholische Theologie gelehrt. Und was mich am meisten dabei interessiert hat, da habe ich also viele junge Menschen kennengelernt, die zum großen Teil fragend und suchend kamen und offensichtlich andere Fragen mitbrachten, als wir hatten in dem Alter. Ja, so war das und davon lebe ich heute noch, von den Gesprächen mit den Studierenden damals. Diese Woche habe ich viele von denen wiedergesehen. Wir haben uns erinnert an Exkursionen, die wir zusammen gemacht haben, nach Frankreich, nach Lateinamerika, nach Indien und. Und das fügt sich mir so alles zu einem gewebten Teppich zusammen, zu einem Bild, in dem ich die Zusammenhänge erkenne, in denen ich gelebt habe und ein bisschen noch lebe.
Also ein Erlebnis, beziehungsweise ja eigentlich wahrscheinlich eher ein Komplex von Erlebnissen, der wahrscheinlich nicht ganz unbedeutender Teil ihres Lebenslaufes ist, soll heute für die heutige Sendung unser Thema sein. Wir haben da in früheren Sendungen immer schon mal drüber gesprochen, da müssten wir eigentlich mal drüber reden. Und zwar wollen wir heute mit Ihnen reden über das Zweite Vatikanische Konzil oder über das Konzil, wie es für manche Leute ist. Vielleicht, weiß nicht, Marc, du hast neulich eine lustige Geschichte erlebt, die das vielleicht irgendwie nochmal erhellen kann.
Ja, also lustig, für Theologen lustig, muss man, glaube ich, einschränkend sagen. Es passiert ja ganz gerne mal, dass man so in unseren Kreisen mit Leuten zu tun hat, die 30, 40 Jahre älter sind als man selbst. Also wir jetzt, ne, sind Mitte 30 und mit Leuten sprechen, die so jetzt jenseits der 70 sind und die halt eine ganz andere Form von Gesellschaft erlebt haben, eine ganz andere Form von Theologie studiert haben und die auch noch ganz andere Form von Kirche kennen. Also namentlich zum Beispiel eine Kirche, in der nicht zum Volk hin zelebriert worden ist. Also wo der Priester, wenn er Gottesdienst feiert, nicht mit dem Gesicht zum Volk steht, sondern mit dem Rücken zum Volk steht. Oder Messen auf Latein. Und übrigens in dem Zusammenhang meine ich, dass unsere Professoren uns noch erzählt haben, also Floß und meine Professoren uns erzählt haben, dass es auch noch Vorlesungen auf Latein gab. Und auch Kirchenstruktur war eine ganz andere. Zum Beispiel Floß und meinen Job, den Job des Pastoralreferenten, den gab es nicht. Und das alles hat sich geändert, großenteils durch das Zweite Vatikanische Konzil. So. Und diese etwas älteren Personen, mit denen ich dann gesprochen habe, die sprachen immer von dem Konzil. Als gäbe es nur nur dieses eine Konzil. Und haben Flo und ich halt Kirchengeschichte studiert.
Und da wussten wir, es gab im Laufe der Kirchengeschichte so manches Konzil.
Vor allen Dingen, weil es ja das zweite Vatikanische Konzil heißt, was irgendwie bedeutet, dass es ein erstes gegeben haben muss. Und ich habe dann, also jedes Mal, wenn Leute dann zu mir sagen, ja, das Konzil hat gesagt oder das Konzil hat besprochen oder auf dem Konzil wurde ja schon, dann stehe ich da immer und frage, welches denn? Also von welchem Konzil redet ihr denn? Und es gibt auch diese Redewendung innerkirchlich vorkonziliar. Das bezieht sich meistens auf die Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, auch wenn es gleichwohl ganz viele andere gab. Und ich werde dann immer genauso, also wenn ich diese Frage stelle, dann werde ich wiederum sehr fragend angeguckt, wie ich denn diese Frage stellen kann. Welches Konzil? Natürlich gibt es nur dieses eine. So, nein. Also aus meiner Perspektive, der Perspektive eines 36-Jährigen, ist das eben nur ein historisches Ereignis, wie jedes andere auch. Und für mich sind diese Umwälzungen, die da gekommen sind, nicht so wild, weil ich bin nur so aufgewachsen. Ich kenne es nicht
anders. Man kennt Kirche nicht anders.
Ne? Genau.
Also mein Vater zum Beispiel, der ist von 51 und der erzählte immer, er hätte also das Stufengebet noch auf Lateinisch gelernt, als er Messdiener wurde und kannte halt die ganze Liturgie, die sich dann geändert hat mit dem Konzil. Bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal kurz für die überhaupt keinen Plan haben, wovon wir überhaupt reden. Also was ist das überhaupt, ein Konzil? Man kann sagen, das ist eine, sag mal, die Rede von, wie heißt es jetzt gleich, Marc? Die Konzilien sind allumfassend. Na, wie heißt das dann nochmal?
Man könnte ja sagen,
ökumenische Konzil.
Parlament, ne? In dem im Idealfall die ganze Kirche, wenn wir jetzt sagen, die Kirche, ist immer erstmal die römisch-katholische Kirche gemeint, vertreten ist. Sie ist natürlich nicht vertreten durch gewählte Vertreter, sondern durch ihre Bischöfe. Und die, je nachdem, was für ein Konzil das ist, also bei dem zweiten Vatikanischen Konzil, waren alle Bischöfe der römisch-katholischen Kirche weltweit nach Rom eingeladen. Das waren irgendwie so 3000 und noch ein paar, die dann da versammelt waren. Und man musste die im Petersdom platzieren, weil man sonst überhaupt keinen großen Saal hatte dafür.
Vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, von wann bis wann das Konzil war.
1962 bis 65.
Dankeschön. Einfach nur zur zeitlichen Einordnung, ja, ja. Sonst fragen sich immer alle, Ja, okay.
Ja, und was du gerade gesagt hast, unsere Generation sagt das Konzil, und ein kirchengeschichtlich bewanderter Mensch kann natürlich genau sagen, das 21. Konzil, weil man sich in der Geschichte darauf verständigt hat, bestimmte Kirchenversammlungen Konzil zu nennen und andere nicht. So gab es also bis dahin 20. Als ich aufwuchs, ich bin von 1932, war 1962, also gegen Ende meines Studiums, da hatte ich nicht damit gerechnet, dass es nochmal ein Konzil gäbe. Dann kam die Nachricht, der Papst Johannes hat ein Konzil ausgerufen und ich und meine Mitstudenten haben damals gesagt, na und, was haben wir damit zu tun? Also wir haben uns da nicht viel Großartiges dabei gedacht. Und das Erste, was wir dann erlebt haben, war die Frage, ob unsere Hochschullehrer wohl als Berater in dieses Konzil eingeladen würden. Nicht alle, sondern einzelne. Und das war zunächst mal ein spannendes Rennen. Wer wird da eingeladen, wer wird da nicht eingeladen? Aber das waren ja jetzt eigentlich keine besonderen kirchlichen Ereignisse, sondern schienen mehr so persönliche Eitelkeit oder Lust am Mitwirken an prominenter Stelle oder so zu betreffen am Anfang.
Vielleicht sagst du noch mal, warum das, also dass ein Konzil stattfindet, etwas so unfassbar Besonderes ist. Also du hast ja gerade gesagt, du hast nicht damit gerechnet, dass es noch eins geben würde.
Das davor war ja noch nicht ganz so lange her. Ne?
Richtig, genau.
Ja, das davor war doch so lange her, 1870, ja, genau. Dass es in meiner Umgebung keinen gab, der sich daran live erinnerte. Mhm. Aus Büchern wusste man natürlich, was da passiert war. Mhm. Und er erweckte die katholische Dogmatik den Eindruck, das ist jetzt auch das letzte Konzil, es ist ja alles gesagt, alles ist geklärt worden.
Ja.
So. ja, das war erstmal sozusagen die Denkvoraussetzung. Und dann kam eben eine neue Versammlung, das Konzil, und die ist, das ist zunächst mal verbunden mit dem Namen von dem Papst Johannes dem 23., der das wohl, soweit man erkennen konnte, ganz eigenmächtig einberufen hatte. Und dann richteten sich die Augen, ja, so der Weltöffentlichkeit oder der Öffentlichkeit in meiner Umgebung darauf, was werden die jetzt wohl in Rom machen? Und dann kamen die ersten Nachrichten, die dann doch etwas neugierig machten, nämlich man hörte, ja, die vatikanischen Behörden, die haben Beschlussvorlagen gemacht, damit die Konzilsväter, wenn die dann kommen, Konzilsväter nannte man diese 3000 Bischöfe, damit die nicht so lange diskutieren müssen, haben sie schon Vorlagen, über die sie abstimmen können. Und die erste Nachricht, sozusagen doppelt interessant, war erstens, dass die Bischöfe gesagt haben, solche Beschlussvorlagen, die nehmen wir gar nicht, die könnt ihr wieder einsammeln. Wir machen selbst unsere Beschlussvorlagen.
Ja.
Und das Zweite, dass der Anführer dieser Gruppe der Bischöfe ausgerechnet der alte Kölner Kardinal Frings war. Der sich da plötzlich als ein innovativer Typ entpuppte. Das war für die Weltöffentlichkeit, jedenfalls für uns Theologiestudierende, was Neues. Und wir hatten eine Erklärung, ja, der hat auch einen guten Berater, nämlich diesen Josef Ratzinger. Den hatte er als Konzilsberater mitgenommen und der galt damals als der pfiffige junge Mann, der dafür sorgte, dass das nicht alles nach Plan lief. Das war jetzt erst schon mal spannend. Das Konzil fand statt, wenn ich das mit meiner Lebensgeschichte vergleiche, mit meiner letzten Ausbildungszeit, da war ich dann Seminarist im Essener Priesterseminar. Ich habe da nicht viel Bedeutendes mehr gelernt. Gut, das ist ein eigenes Kapitel, würde zu Essener Diözesangeschichte gehören. Nun ist das Seminar inzwischen ja auch geschlossen und deshalb ist das Vergangenheit. Also aber in der Zeit haben wir jeden Freitagabend den Kommentar aus Rom gehört, Mario von Galli, der pfiffige jesuitische Journalist, berichtete das Neueste vom Konzil und man merkte auch immer, auf welcher Seite er stand, wenn er über die Kontroversen sprach und das war dann leicht so, dass wir auch auf seiner Seite standen. So war das Konzil für uns angehende Profis in Theologie erstmal ein interessantes Schauspiel, bei dem wir erlebten, wie die Kirchenführer untereinander miteinander stritten und das haben wir im Großen und Ganzen positiv gedeutet, einen Weg suchten für uns auf kontroverse Weise.
Was waren
denn? Das haben wir genossen.
Das glaube ich. Weil vorher Kirche ja einfach, also nach dem ersten Vatikanischen Konzil, diese Vorstellung von monolithischer Gleichförmigkeit, Eindeutigkeit, Streit ist gar nicht nötig, weil es ist alles klar, ne? Alles ist gesagt, haben sie gerade gesagt. Und jetzt ist plötzlich doch nicht mehr so viel klar. Vielleicht können Sie einmal so ein bisschen sagen, also wenn die Konzilsväter da miteinander streiten, was sind denn so die großen Konfliktlinien gewesen, die damals für die katholische Kirche interessant waren und die irgendwie Neuausrichtung wohl erforderten?
Also das erste und dann auch am meisten in der Öffentlichkeit bekannte war die Liturgie, der Gottesdienst der Kirche. Wir hatten gelernt, der Gottesdienst der Kirche, der steht ja fest, wie der abzulaufen hat. Dafür gibt es die heiligen Bücher, die mit roten und schwarzen Buchstaben gedruckt waren. Und die schwarzen Buchstaben sagten, was der Priester zu beten hatte und die roten Buchstaben, was er dabei zu tun hatte. Das war alles fest geregelt. Und wenn man das Wort Konzil damit zusammenbrachte, dann dachte man an das erste Vatikanische Konzil 1870, 71. Und das war ja aufgegipfelt in dem Dogma, dass der Papst unfehlbar ist. Und damit schien eigentlich ein Ende der Konziliengeschichte erreicht zu sein. Wir haben jetzt einen Papst, der die Wahrheit sagen kann. dann brauchen wir nicht wieder neue Beratungen, es sei denn, wir lassen uns von ihm instruieren. Mhm. Das war etwas karikiert so. Mhm. Die Vorstellung, die vulgäre Vorstellung auch von katholischen Intellektuellen, nicht von allen, aber von vielen. Sodass auch ich mich gefragt habe, wofür brauchen wir jetzt da noch ein Konzil? Mhm.
Man muss auch dazu sagen, also sein Konzil ist rein kirchenrechtlich.
Heute.
Heute, genau, die oberste Entscheidungsinstanz der Kirche. Ist aber nur gültig, meine ich, wenn der Papst anwesend ist.
Gemeinsam mit dem
gemeinsam
Papst.
Mit dem
also Papst, der Papst ja. Ist es entweder alleine ex cathedra, das haben wir schon mal besprochen in früheren Sendungen, oder es ist halt das Konzil gemeinsam.
Genau, richtig.
Mit dem Papst.
Deswegen, also einfach nochmal, um die Schwere klarzumachen, wenn da ein Konzil stattfindet, dann heißt das, der Beschluss, der da immer, welcher auch immer da gefasst wird und der Papst ist anwesend, dann gilt das.
Der hat dann ja universelle Gültigkeit für die katholische Kirche und dann sogar nicht nur die römische, sondern die ganzen Unierten auch.
Das Konzil war eine Veranstaltung der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, natürlich nicht nur der Kirche von Rom, es gibt den Bischof von Rom, der übrigens immer dann der Papst ist, aber es war von vornherein klar, dass die katholischen Kirchen der Orthodoxie, also der ganze Balkan, Russland und so weiter, dass die da nicht mit stimmberechtigt waren, sie waren keine Mitglieder dieses Konzils. Also kirchenrechtlich war das so. Eigentlich hat doch nur der Papst zu sagen, ob das, was da gesprochen wird, auf dem Konzil gelten soll oder nicht. Aber nun hatte ja der erste Konzilspapst, Johannes, sehr dafür geworben, dass die Bischöfe zusammenkommen. Also konnte man erwarten, der hört auch auf das, was die Bischöfe sagen. Und in der Tat, so viel ich weiß, hat er in den Konzilsdebatten nie mitgeredet. Hat dabei gesessen und sich das angehört. Sein Nachfolger, der Johannes der 23. ist im Lauf des Konzils gestorben. Sein Nachfolger, Paul der 6., war wohl ein mehr ängstlicher Typ und hatte vielleicht mehr den Impuls, darauf zu achten, dass keine schlimmen Beschlüsse gefasst würden.
Also, dass alles katholisch bleibt?
Dass alles katholisch bleibt, so könnte man das vielleicht formulieren. Also das Urteil über ihn hat sich im Laufe der Jahre danach nochmal gewandelt. Also manche sehen in ihm doch einen sehr nachdenklich intellektuellen Typ, der aber sehr darunter gelitten hat, dass es innerhalb der Konzilszeit, innerhalb der Kirche dann so verschiedene Parteiungen gab. Ja, so war im Großen und Ganzen, offiziell kann man sagen, war das so, die Bischöfe, die Konzilsmitglieder, was die Bischöfe waren, die stimmten ab, welches Dokument nun verabschiedet werden sollte und welches noch nicht. Da gab es auch so Abstimmungsmodalitäten, dass man sagen konnte, noch nicht, muss noch mal verbessert werden. Die stimmten darüber ab, aber der Papst entschied, was davon dann veröffentlicht wurde. Mir ist allerdings kein Fall bekannt, dass der Papst sich von einem Dokument verabschiedet hätte. Also er hat sie schließlich alle in Kraft gesetzt, hat aber durch die Tagesordnung, das muss nochmal neu diskutiert werden, dann schon auch Einfluss gehabt auf den Verlauf der Diskussion. Das berühmteste und berüchtigteste Beispiel von Abweichung des Papstes von der Konzilsmehrheit ist die damals moraltheologisch heiße Frage der Empfängnisregelung. Dürfen also Eheleute künstliche Methoden zur Regelung der Empfängnis anwenden? Das war nach römischer Lehre unmoralisch, gegen die Schöpfungsordnung. Und es gab aber innerhalb der katholischen Kirche schon viele Stimmen, die sagten, da haben wir das Konto überzogen. Neuere Einsichten sprechen auch gegen dieses Verbot. Und dann hat Papst Paul der 6. damals eine Kommission eingesetzt, die das alles prüfen sollte, ob nun die Kirche bei ihrem Urteil bleiben sollte, dass die Empfängnisregelung sündhaft sei oder nicht. Diese ganze Geschichte mit der Kommission zur Frage der Beurteilung von Empfängnisverhütung, die ist außerhalb des Konzils, nach dem Konzil erst dann richtig tätig geworden. Das ist aber insofern ein Beitrag zum Thema, als hier der Papst in einer sehr umstrittenen Frage dann gegen eine große Mehrheit Stellung genommen hat. Nämlich die Kommission kam zu dem Ergebnis, die Kirche solle hier keine Vorschriften machen. Und eine kleine Anzahl von Kardinälen, die das für falsch hielten, ihr Anführer war der berühmte Kardinal Ottaviani, die meinten, die katholische Kirche würde damit ihre eigene Tradition zerstören, wenn sie dem zustimmte. Die hat sich durchgesetzt und so ist dann aber außerhalb des Konzils, aber durch Veranlassung des Papstes, eine Enzyklika rausgekommen, die also die Möglichkeiten der künstlichen Empfängnisregelung verneinte, die Erlaubtheit verneinte. Und das ist ein Beispiel dafür, dass der Papst auch mal gegen eine Mehrheit auch der von ihm benannten Berater agiert hat. Das hat ziemlich große Folgen gehabt. Viele Leute sind dann aus der Kirche ausgewandert und. Die kirchliche Autorität hat sehr darunter gelitten. Aber das waren, genau gesagt, nicht ein Stück Konzilsgeschichte, sondern Geschichte außerhalb des Konzils. Also im Großen und Ganzen war das schon so, dass die von den Bischöfen mit Mehrheit angenommenen Beschlüsse dann vom Papst in Kraft gesetzt wurden. Der Papst konnte wohl vorher sagen, ey, die Mehrheit ist mir jetzt zu gering, das müsst ihr nochmal neu diskutieren. Mhm. Und dann mussten Einigungsformeln gefunden werden. Davon gibt es viele. Das hat die Folge, dass in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils viele, man könnte sagen, widersprüchliche Sätze stehen. Die beschließenden Bischöfe, die Konzilsväter, sagt man gerne, die haben das damals gemacht, wenn so als Kompromiss, ja, wenn ihr den Nebensatz noch reinhaben wollt, dann wollen wir aber den noch mit reinhaben. Mhm. Und so ist man zu Mehrheiten gekommen. Das führt natürlich heute schon mal zu Auslegungsschwierigkeiten. Ja,
es braucht tatsächlich eine Exegese oder eine Hermeneutik, wie man das verstehen will, was man dann jetzt faktisch damit anfängt. Bevor wir vielleicht da weiterbleiben, möchte ich gerne mal kurz zurück zur Frage der Empfängnisverhütung, weil ich glaube, daran kann man sehr gut sehen, worum das, also was eigentlich auf dem Spiel stand, worum es eigentlich möglicherweise ging beim Konzil. Also das mit der Empfängnisverhütung, das setzt ja erstmal irgendwie auch technischen Fortschritt der Menschheit voraus. Ne? Also wir haben jetzt Möglichkeiten, die wir vorher nicht haben. Also dabei ist jetzt eben die Empfängnisregelung ein Beispiel, aber das gibt ja noch so viele andere Punkte, die halt auch in diesem Kontext zu sehen sind. Also zum Beispiel gab es in den vorigen Jahrhunderten nicht einen Rundfunk und ein Fernsehen und also Massenmedien in der Form, wie wir das irgendwie seit den 30er, 40er Jahren erlebt haben und wie sich das jetzt mit dem Internet nochmal um ein vielfach beschleunigtes fortsetzt. So, das sind also alles Fragen gewesen, die von Kirche im Grunde erstmal nicht, also die wenig Relevanz hatten. Und es scheint mir so zu sein, dass gerade so dieses, ja, so die Moderne, mal ganz ungeschützt, und, also das im Konzil die Kirche versuchte, sich zum Fortschritt der Menschheit irgendwie zu verhalten und sich irgendwie da wieder zu positionieren. Ich nehme an, dass vielen Leuten irgendwie, zumindest Johannes dem 23., dass der wohl das Gefühl möglicherweise gehabt haben könnte, dieses relativ einfache Selbstverständnis des ersten Vatikanischen Konzils, so es ist alles gesagt, es ist alles klar, der Papst kann am Ende alles, dass das irgendwie nicht mehr so richtig zu den Gesellschaften passte, in denen Kirche jetzt lebte. So. Und das scheint mir so, das scheinen so die großen Linien zu sein.
Ja, das könnte man so sagen. Also dieses Beispiel mit der Empfängnisregelung, übrigens, es war ja nach Konzil, ja. Es ist auf dem Konzil vertagt worden, wohl weil der Papst schon ahnte, oh, da kriegen wir große Schwierigkeiten miteinander, ist das dann Jahre nach dem Konzil erst verlautbart worden. Das Thema Fortschritt war eines der großen Themen auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und da haben sich die Konzilsväter auch ein bisschen hin und her gerissen gefühlt. Viele haben gewusst, wir haben zu lange dem Fortschritt widerstanden. Wir gehen nicht mit der Zeit, wir erkennen nicht die Zeichen der Zeit. Das war ein großes Wort, die Zeichen der Zeit erkennen. Andere haben dann allerdings eingewandt, ja, der Fortschritt kann auch große Ungerechtigkeiten bringen. Damit verlagerte sich das ganze Fortschrittsthema so ins Politische. Schließlich hat sich das niedergeschlagen in dem Konzilsdokument Die Kirche in der Welt von heute. Da gibt's also ein Kapitel über den Fortschritt und dieses Kapitel arbeitet mit sehr ambivalenten, manche sagen zweideutigen Formulierungen. Die gehen ungefähr in die Richtung, es gibt einen Fortschritt unter den Völkern in der Welt und wir müssen, weil wir Christen ja von der Hoffnung auf Zukunft leben, müssen wir uns für diesen Fortschritt interessieren. Wir können sogar damit rechnen, dass bei der Veränderung zugunsten des Fortschritts das Reich Gottes ein Stück weiter nach vorne kommt. Andererseits dürfen wir aber nicht alle politischen Veränderungen verwechseln mit den christlichen Hoffnungen. Also so hat man versucht, das mit so dialektischen Formulierungen ein bisschen zu klären. Das ist eigentlich heute immer noch sehr lesenswert in dem Kapitel Die Kirche in der Welt von heute.
Das war auch das große.
Papst Paul VI. Hat nach dem Konzil zu dem Thema eine eigene Enzyklika geschrieben. Populorum Progressio, das heißt Fortschritt der Völker. Und da spricht er sich sehr für einen Fortschritt in der Menschheit aus. Allerdings, ihn interessiert nicht der technische Fortschritt, sondern der humane und soziale Fortschritt. Mhm. Das ist für ihn, dann für Paul VI. Ein wichtiges Thema geworden.
Das ist ja auch das, was wir zum Beispiel gelernt haben, was das große Motto des Zweiten Vatikanus war, Aggiornamento, ne? Also Verhäutigung, um die Kirche da, also das, was die Kirche sagt und die Botschaft der Kirche und die Botschaft des Glaubens in die heutige Welt zu bekommen. Ich habe tatsächlich mal Texte von Paul VI., der ja eigentlich nur wegen der sogenannten Pillenenzyklika, also der Frage der künstlichen Empfängnisverhütung, im Gedächtnis geblieben ist, gelesen, wo es um die um die modernen Medien geht, was für ihn damals halt modern war. Mhm. Und die Erkenntnisse, die er da schreibt, sind erstaunlich. Also die lassen sich nach wie vor, möglicherweise mit ein, zwei Modifikationen, auch auf die heutige Welt von Facebook und Twitter und sozialen Medien anwenden. Das geht schon. Und er spricht sich also für eine radikale Nutzung zur Verbreitung der christlichen Botschaft dieser Medien aus. Das fand ich also schon hochinteressant, das so zu lesen. Weil ich persönlich nehme tatsächlich nämlich diese Ambivalenz immer noch wahr. Mhm. Die Frage, und die wird auch genauso benannt, müssen wir uns denn der Moderne komplett anbiedern? Also auch mit dem Wort, ne? Anbiedern. Mhm. Zuletzt ist mir das untergekommen, als die evangelische Kirche beschlossen hat, dass sie jetzt auch gleichgeschlechtliche Paare verheiraten. Also Teile der evangelischen Kirche haben das beschlossen. Und dann wurde das also von so manchem, mit dem ich gesprochen habe, zurückgewiesen mit dem Hinweis, das sei eine Anbiederung an den Zeitgeist und würde also die katholische Tradition missachten, weswegen wir das nicht tun können. So, ne? Und das gibt's also, sowas sind prominente Beispiele, aber das gibt's auch noch woanders. Wo also, wenn es um Veränderung geht, immer gesagt wird, ist das nicht eine Anbiederung an den Zeitgeist? Da scheint es mir so, als würde der Streit oder der Kampf des Zweiten Vatikanus quasi 2017 immer noch weitergeführt.
Naja, und gleichzeitig ist die Rede immer von, und das sozusagen auch als selbstgegebener Auftrag, ist ja auch von der Bibel her,
ja,
von Jesus her, die Zeichen der Zeit zu erkennen und auch irgendwie was damit anzufangen. Also es scheint so ein polares Verhältnis zu sein in der Bewertung dessen, was Geschichte so mit sich bringt. Ne? Also da ist irgendwas drin, was möglicherweise das Reich Gottes befördern kann. Auf der anderen Seite wollen wir uns auch nicht allen Kram mitmachen und uns nicht immer nur anbiedern. Und da jetzt irgendwie so den Weg zu finden, so dass dieser Bewegung scheint mir das Konzil doch auch ein Ausdruck zu sein, möglicherweise. Und auch die Texte und gerade auch die Ambivalenzen in den Texten und die möglicherweise vorhandenen Uneindeutigkeiten und so.
Ja, gerade das, also was für einen Studenten ein bisschen ärgerlich ist, dass das keine klaren Aussagen sind, das ist offensichtlich die Kehrseite dieses Problembewusstseins. Wir wollen nicht einfach nur unser Haus so erhalten, wie es ist, sondern wir wollen ja auch gar nicht mehr das Haus der Kirche sein, sondern das wandernde Volk Gottes. Wir sind unterwegs und lernen dabei. Das wollen wir sein. Und andererseits, wir wollen nicht einfach mitschwimmen mit denen, die da unterwegs sind. Wir wollen mit ihnen solidarisch sein, aber uns nicht von ihnen einfach den Kurs bestimmen lassen.
Hast du ein Beispiel, wo das für dich deutlich geworden ist, dass Kirche sich auch in ihrem Selbstverständnis verändert? Irgendein Text oder irgendwas, was man heute sehen kann, was für uns möglicherweise selbstverständlich ist, aber damals noch nicht war?
Ja, also das große vorkonziliare Kirchenbild war ja ein Haus voll Glorie. Also das Bild ist, man kann sich vorstellen, ein Kirchengebäude, man kann sich auch vorstellen, es wäre eine Stadt, die da steht, statisch, fest gebaut. Das ist in dem deutschen Kirchenlied, ein Haus voll Glorie, schaut weit über alle Land, dann in das katholische Kirchenvolk sehr eingedrungen. Und das waren zum großen Teil Vokabeln aus der Kirchenkonstitution des Ersten Vatikanischen Konzils, also von 1870. Und zu dem Bild gehört, da verändert sich nichts, denn das ist ja von Christus so gegründet. Und Gott sei Dank wissen wir jetzt, dass wir einen Leiter haben, den Papst, der dieses Haus unfehlbar regieren kann. Genau gesagt, Unfehlbarkeit ist eigentlich nie in Anspruch genommen dafür, dass der Papst keine Fehler machen könnte. Aber wenn er letztgültige Entscheidungen fällte, dass die dann gelten müssten, ja, das war das Bild, von dem die katholische Kirche herkam. Und dieses Bild von der festgebauten Stadt mit starker Türmewehr und draußen toben die Feinde, um das Haus, wenn es denn möglich wäre, zu zerstören. Das ist ihnen aber nicht möglich. Der Christus selbst ist ja der Burgherr in dieser Burg. Dieses Bild wurde dann beim Zweiten Vatikanischen Konzil abgelöst durch das Bild vom wandernden Gottesvolk. Und auf der Wanderung, da ändert sich immer etwas. Die Kirche wandert durch die Zeit, per tentationes et tribulationes, heißt das, durch Versuchungen hindurch und durch Verwirrungen hindurch, bis sie endlich am Ende der Zeiten vollendet wird. Das ist, denke ich, das wichtigste Bild des Zweiten Vatikanischen Konzils, mindestens das wichtigste Bild von der Kirche, das das Konzil dann von der Kirche zeichnet.
Und das ist doch wirklich revolutionär, also vom Selbstbewusstsein oder vom Selbstbild her und von den Folgen, die das möglicherweise zeitigt, wenn man sich ein solches Bild gibt, weil, also für mich wirkt das jetzt wie, vorher hat man wirklich ein statisches Bild und das Bild vom wandernden Volk Gottes ist ein von Anfang an dynamisches. Das heißt, es jetzt plötzlich wird sowas wie Zeit wirklich ernst genommen. Es geht nicht mehr um die Ewigkeit, die irgendwie in der Zeit aufscheint oder die da feststeht und irgendwie sowas wie ein Gegensatz ist oder so. Die Wahrheit Gottes, die in dieser Gottesstadt, die da irgendwie aufbewahrt ist, ne, und von da vielleicht rauskommt, sondern dass das selber was Dynamisches ist, das Volk Gottes, was unterwegs ist. Und das ist, finde ich, schon, das ist schon ein krasser Wandel. Also dahinter steckt glaube ich, ein wirklich eine ganz massive Änderung. Und bei dem, was wir jetzt mal persönlich werden darf, bei dem, was mir manchmal so jetzt in meiner pastoralen Praxis begegnet, kann ich nur sagen, also das ist noch nicht so ganz angekommen. Also auch nach 50 Jahren ist das immer noch nicht ganz angekommen. Also es begegnen mir immer noch Menschen, Priester, Laien, also Menschen aller möglichen, Bezüge, was weiß ich, die offenbar immer noch in ihrem persönlichen Glauben sehr verhaftet sind in dieser Vorstellung, Kirche sei doch eher sowas wie das Haus voll Glorie, ne, oder irgendwie etwas Statisches und weniger das wandernde Volk Gottes. Also war den Leuten damals, sie haben es jetzt ja dann live erlebt, so war denen das klar, was da gerade passiert in all dieser Trafweite? Also wenn man das so sagen kann, wie ich das gerade irgendwie so fußgängerhaft versucht habe zu umreißen. So, also dass da wirklich ein Bewusstseinswandel in der Selbstbeschreibung und im Selbstverständnis der Kirche stattfindet, so krass. Also oder ist das eher so ein bisschen untergegangen?
Also ich kann die große Umakzentuierung, die Sie beschrieben haben, die kann ich wohl bestätigen. Aber das ist ja nicht plötzlich gekommen. Mhm. Wie das ganze Zweite Vatikanische Konzil ja eine lange Vorbereitungsgeschichte hat, und die spielte überhaupt nicht in den römischen Behörden, sondern die spielte im katholischen Kirchenvolk.
Ja, liturgische Bewegung und so. Ich
zum Beispiel bin als Jugendlicher in eine Jugendgruppe gekommen, die für die Wandern ein hoher Begriff war. Das war Jugendbewegung, unterwegs sein. Und wir haben gesungen, mit uns zieht die neue Zeit. Das Lied war ursprünglich von der sozialistischen Arbeiterbewegung hergekommen. Das machte aber nichts, das übernahm man. Also, dass die Kirche in Bewegung sein müsste, das habe ich eigentlich als Jugendlicher Jahrzehnte vor dem Konzil schon gelernt. Und das war nicht mein Privatunterricht, sondern das war, sagen wir mal, in den Kreisen, die man so mit Bibelbewegung, Jugendbewegung, liturgischer Bewegung so etikettierte. Die galten damals als etwas nicht ganz orthodoxe Außenseitergruppen, aber starke Gruppen in der Kirche. Mhm. Insofern war das zum Beispiel für mich das ganze Konzil, das ich als Student erlebt habe, da habe ich immer gestaunt, dass die Leute so staunten, habe gesagt, ja, das haben wir doch alles so gelernt, haben wir so studiert. Also ein großer Teil der theologischen Lehrer, die es zurzeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil und während des Konzils gab, lehrte ungefähr das, wovon dann in Rom beschlossen wurde, das soll jetzt auch gelten. Mhm. Es war vorher da, subversiv, nicht immer gefährlich, doch bei manchen, insbesondere bei manchen kirchlichen Amtsträgern, hat das zu Beeinträchtigungen ihres Amtes geführt. Also der prominenteste Fall war wohl der Münchner Religionsphilosoph und Theologe Romano Guardini. Mhm. Der kam aus dieser Jugendbewegung, ein an und für sich sehr vorsichtig formulierender, vorsichtig nicht aus Ängstlichkeit, sondern so aus Verantwortung gegenüber dem Wort, das er schrieb, der hat bezüglich vieler Fragen eine Lehre der Kirche und eine Lehre von christlichem Gottesdienst, von Liturgie vertreten, die damals als anstößig galten und die dann im Zweiten Vatikanischen Konzil so langsam durchkamen. Ne? Also insofern war das nicht ein Ruck, der durch die ganze Kirche ging, sondern es wurden in Rom Meinungen und Strömungen in der Kirche sanktioniert, die vorher so als links außenseiterisch galten. Das Wort links hatte man damals nicht so, aber als nicht so ganz gehorsam, so dass also, wie gesagt, ich habe als Student immer gesagt, na und, was ist denn da beschlossen worden? Das wussten wir doch längst. Ne? Aber das war natürlich ein Teil der Studenten, je nachdem, bei wem man studiert hatte.
Guardini ist, ist echt eine spannende Figur. Ne? Die hatten wir auch im Studium, ich weiß noch, was hatten wir da gelesen? also zu behaupten, Liturgie als Spiel, ne?
Ja, Liturgie als Spiel, das war Odo Kasel, war der ganz große Verfechter dieser Theorie, aber Guardini hat sehr zur Veränderung der Kirche beigetragen, hat aber hat also ein Büchlein geschrieben, Vorbereitung vor der Feier der Heiligen Messe, und da will er so ein bisschen einführen, was das ist. Und ich habe von diesem Buch die vierte Auflage, das wird so um 1962 gewesen sein, und da schreibt er in der Vorwort zur vierten Auflage: Im Unterschied zu den vorigen Auflagen habe ich das Kapitel über die Messe als Feier eines Mahles hier weggelassen, weil es zu Missverständnissen Anlass gab.
Okay.
Das war die vornehme Sprache von Guardini. Er hatte Streit gekriegt. Er schreibt dann auch anschließend, wie sehr er katholisch ist und dass der Vorwurf des Protestantismus gar nicht zuträfe. Also, die Messe ist ein Mahl, das sagt heute so gut wie jeder Katholik. Aber das galt damals als eine heretische Formel, weil das ja sich nach protestantischem Abendmahl anhört.
Mhm. Mhm. Da wäre jetzt die Feier des Opfers
das
gewesen. Ja,
das heilige Messopfer.
So.
Das Sakrament des Altares und so.
Mhm.
Ja. Also, der Gesamtzusammenhang für mich scheint jetzt zu sein, es ist durch das Konzil viel verändert worden. Ich hatte allerdings den Eindruck, ich habe durch das Konzil keinen einzigen neuen theologischen Gedanken kennengelernt, aber wohl habe ich gemerkt, dass die neuen theologischen Ideen, die wir begünstigt durch die richtige Auswahl der theologischen Lehrer, die wir bekommen hatten, dass die jetzt Heimatrecht bekam in der Kirche. Ne?
Also positiv sanktioniert waren von positiv allerhöchster Stelle.
Wurden, so kann man sagen. Guardini, der war ja überhaupt, hat niemals polemische Formulierungen gebraucht. Also könnte man sagen, war einer der sanftesten, aber er hat deutlich Richtungen vorgegeben. Mehr kämpferisch war Karl Rahner, von dem ich sehr viel gelernt habe.
Auch persönlich, also bei dem studiert.
Ich habe in nur zwei Semester in Innsbruck gehört.
Das wäre nochmal eine Extrasendung, glaube
ich. Ja. Und dann bin ich später immer mal wieder zu ihm hingefahren. Und er war auch mal hier bei uns in Duisburg. Und die Duisburger Studenten, die teils stöhnend berichten die davon, dass sie alle Karl Rahner studieren mussten, weil das manchmal nicht so leicht zu lesen ist. Das
ist richtig, aber.
Also mich hat das schon sehr geprägt. Das ist eigentlich mein stärkstes theologisches Vorbild.
Dürfen wir einmal ganz kurz. Karl Rahner, wenn man so wie Flo und ich in Münster Theologie studiert hat, dann ist Karl Rahner natürlich ein Begriff. So, es stimmt tatsächlich, dass sein Stuhl da steht, ne?
In Münster?
Ja.
Ja, da stehen, glaube ich, noch so diverse Möbel.
Genau.
Es gibt auch ein bisschen.
Ja. Gut, aber da steht dann irgendwie, also auf diesem Stuhl hat Karl Rahner gesessen, keine Ahnung. Also es ist sehr seltsam. Und also Karl Rahner ist mir zumindest immer als der große Theologe des 20. Jahrhunderts präsentiert worden. Ne? Also der, so hat es den Anschein, quasi im Alleingang die katholische Kirche reformiert hat. Das ist natürlich Unsinn. Aber der also ganz, ganz großartige Gedanken gehabt hat, gilt als hochintelligenter Mann, auch Professor. Und ich fand immer sehr schön, da gibt's also dieses nahezu unfehlbare heilige Bild von Karl Rahner. Und dann trifft man jemanden, der ihn mal gehört hat. So, das wirst du möglicherweise nicht bestätigen, aber was ich gehört habe, war, man geht in seine Vorlesung, die ist proppevoll, ich weiß gar nicht, wer das erzählt, einer unserer Profs erzählte das da, also erste Vorlesung im Semester, erster Tag, und die Vorlesung ist so voll, dass auf dem Gang die Studenten stehen. Und binnen 4 Wochen ist der Saal zusammengeschrumpft auf 20 Leute, weil Karl Rahner keine Vorlesung gemacht hat, sondern er hat einen Gedanken angefangen und den im Hin- und Herlaufen ausformuliert, sodass ihm irgendwann keiner mehr folgen konnte. Und ich finde sehr schön, ich habe letztens wieder ein Zitat von ihm gesucht. Dieses Zitat lautet: Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein. Das habe ich auch gefunden. Und dann ist etwas sehr Karl Rahner-spezifisches passiert da. Der Satz beginnt tatsächlich mit diesem Ausdruck: wird ein Mystiker sein, Komma. Und dann geht der Satz weiter über die komplette DIN A4-Seite. in Schachtel setzen, die einem Kopfschmerzen machen. Das ist typisch Karl Rahner, der nicht zum Ende kommt, weil er 5000 Einschränkungen macht und Verdeutlichungen und Erklärungen, aber alles innerhalb eines Satzes.
Ja, das bringt mir vielleicht auch so die Tiefe. Ich muss ehrlich sagen, wir haben den gelesen, ich habe auch mal ein Seminar nur so, aber wenn ich, also das Letzte, was ich so mitbekommen habe von zeitgenössischer, neuerer, systematischer Theologie, gerade auch im katholischen Bereich, es wird gelegentlich Bezug genommen, aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt gerade eher so den Eindruck, das ist vielleicht nicht der Theologe des 20. Jahrhunderts, sondern vielleicht eher des 21. oder des 22. Jahrhunderts.
Von dem, was er schreibt.
Ja, weil er noch nicht so ganz, weil es schon wieder ein Nebengleis, ne?
Ja,
immer passiert
das. Wir kommen gleich wieder zurück, alles gut.
Ja, über Karl Rahner sage ich natürlich gerne was. Also er ist für mich die größte theologische Autorität. Mhm. Bei mir heißt allerdings theologische Autorität nicht, jeden Satz werde ich auch nachsprechen. Aber ich habe von ihm am meisten gelernt, obwohl ich nur 2 Semester in Innsbruck war. Aber danach habe ich seine Aufsätze, der schrieb zunächst ja nur Aufsätze, in den 10 Bänden Schriften zur Theologie, die habe ich immer mitstudiert und habe mich immer gefreut, bin ab und zu nach Innsbruck gefahren und dann kam er nach München. In München war er schlecht platziert in der Uni, deshalb ist er schließlich nach Münster ausgewichen. Er hat das da auch mal gesagt, ja, wenn ich da es in München gut gehabt hätte, wäre ich doch nicht zu euch hier in den Norden gekommen. Ich vermute, dass er in Münster auch nicht so gut angekommen ist, wie er vorher schon auf uns da gewirkt hat. Worin sehe ich sein Verdienst? Er hat ja fast kein systematisches Buch geschrieben. Man könnte am ehesten den Grundkurs des Glaubens nennen, das sind so 500 bis 600 Seiten. Und den hatte er geschrieben in Münster für die Theologiestudierenden, gedacht für die Anfänger, damit die überhaupt die Grundfragen mal sortieren. Und nachher im Vorwort hat er geschrieben, ja, ob es jetzt für Anfänger geeignet ist, bezweifle ich sehr, aber ich habe es nur mal so geschrieben. Und das ist vielleicht insofern typisch, er war, so wie ich ihn erlebt habe, nie der Konstrukteur einer großen Strategie, mit der man was durchkriegen könnte, sondern er dachte nach. Er dachte nach, beim Sprechen auch, und dann fiel ihm immer noch was ein. Das führte zu diesen endlos langen Sätzen, oft eingeleitet durch, womit aber noch gar nicht gesagt ist, das und so weiter. Ne? Das hat mir gefallen, dass man jemanden erlebte beim Denken. Die Vorlesungen in Innsbruck, da hatten die so eine große Bühne, mit einem natürlich barocken Pult drauf und so weiter, von denen der Dozent zu reden hatte. Da hatte er sein Skriptum drauf liegen, aber er ging beim Vorlesen eigentlich immer über die ganze Bühne hin und her, kam dann bei seinem Skript vorbei, schlug wieder 5 Seiten um, weil er das inzwischen schon gesprochen hatte, aber dachte immer weiter nach, stellte sein eigenes Denken in Frage und stellte in Frage, was, wie er sagte, die übliche Feld-, Wald- und Wiesentheologie dazu zu sagen pflegt und weshalb das nicht genügend ist. Das hat mir imponiert und hat mir gesagt, du musst auch gucken, was alles so an Gemeinplätzen gesagt wird und das hinterfragen. Für mich wurde dann wahrscheinlich von meiner Aufgabe hier bei der Typ von Studierenden, die hier waren, wichtig, dass ich auch immer mal wieder in möglichst überschaubaren, kompakten Sätzen sagte, was jetzt meine Überzeugung ist, also meine Überzeugung selber auch ein bisschen zu domestizieren und die in Pakete zu bringen, damit man die weitergeben konnte. Aber ich habe mich gerne inspirieren lassen von dem immer neuen Hinterfragen von dem guten Karl Rahner. Ja, und dann habe ich, leider war ich nicht bei seiner letzten Rede dabei. Bei seinem 80. Geburtstag hat es ja eine Festakademie in Freiburg gegeben, quasi seine Heimatstadt, und davor natürlich voll besetzten Hörsaal hat er dann im Grunde seine theologischen Abschiedsworte gesprochen, und das bricht dann so mitten in der Rede auf einmal ab und dann geht es nur noch über in eine Sprache von Bildern, in der er zu sagen versuchte, was ihn jetzt wohl erwartet, wenn er bald nicht mehr lebt. Das, ich tut mir sehr leid, dass ich da nicht dabei gewesen bin. Alle, die ich dann später gehört habe, die dabei waren, die erzählen, dass sie das alles sehr tief bewegt hat. Da ging es auch nicht mehr so um neue Gedanken, wohl um Bilder. Und wie er damit sich auseinandersetzte, dass er nun wohl nicht mehr lange leben würde. Also diese Kombination einerseits von dem Willen, kritisch zu hinterfragen, und daraus entstehen die ganz komplizierten Formulierungen, und andererseits aber doch so zu sprechen, sein Ideal war schon, dass auch nicht studierte Leute ihn verstehen könnten. Ja, diese Kombination, ja, die hat mich ziemlich bestimmt. Ich habe später seine Nichte Johanna Rahner kennengelernt, die ja jetzt Professorin, Gott sei Dank, in Tübingen ist für Dogmatik. Kannte ihren Onkel Karl nicht, bis auf diese letzte Abschiedsrede. Und wenn sie davon spricht, von dieser Abschiedsrede, dann gerät sie immer auch ins Stocken und man merkt ihr heute noch die Bewegung an. Das war natürlich jetzt nicht so sehr die Nichte, sondern die junge Studentin, ich glaube, sie war da gerade im ersten Semester, die beeindruckt war von diesem Zeugen. Ne? Er war dann ein Zeuge des Glaubens. Aber ein Zeuge nicht im Sinne von Regierungssprecher, sondern wie einer, das
von Selbstsuchendem,
ne? Versucht, da drin zu leben, ja, in dieser Welt. Ne? Ja, das war jetzt ein bisschen durcheinander zum Thema Karl Rahner.
Ja, aber es ist schon schön. Ich meine, es ist auch schön, wenn einfach sichtbar wird, wie komplex eigentlich Kirche ist, was da alles mit zusammenhängt. Und ich finde es total wichtig, dass wir jetzt auch wieder da die Landung haben, jetzt am Beispiel Karl Rahner. Ich denke, das ist ja nicht, also dass man halt sieht, worum das eigentlich geht. Also es geht nicht darum, ausschließlich darum, Politik machen zu können, eine Position zu haben und dafür einzustehen. Also darum mag es auch alles gehen, aber letztlich geht es um das, was sie, also für mich auch, um das, was sie gerade sagten, dass man also versucht, in etwas zu leben. Ne? Und das ist, glaube ich, bei Rahner auch immer wieder rausgekommen. Also ich habe mehrfach Texte gehabt, um jetzt gleich auch den Rahner und vielleicht erstmal vorläufig zu beschließen, das Kapitel. Ist mir schon aufgefallen, dass man also sehr diese großen Denklinien hat, diese große Nachdenklichkeit, schon auch versucht, das irgendwie systematisch zu verpacken, auszudrücken, aber dass dann an entscheidender Stelle er plötzlich die Anrede wechselt und plötzlich tönen die Texte dann wie direkte Gebete. Ne?
Ja.
So in diese Richtung geht das, so dass man halt schon sieht, so dass es findet, also auch bei dem Mann, der wirklich hochgradig kompetent und potent war in dem, was er philosophisch und theologisch zu leisten vermochte, so an entscheidender Stelle hat die Systematik oder hat es dann ein Ende, ne? Und es geht dann wirklich in eine gelebte Beziehung von irgendwas, so. Ja, und das finde ich, das ist eben ein großes Zeugnis. Und ja, ich weiß nicht, was davon jetzt im Vatikan zum Ausdruck kommt. So. Aber ich glaube, dass irgendwie geht es auch darum, ne? Also das Leben, also das Leben als Bewegung annehmen, das selber Bewegung mitmachen und das mehr oder weniger das Lockerlassen von der Vorstellung der endgültigen Fixierung von Ordnung und so, die also ja eigentlich.
Ich würde tatsächlich behaupten, eine der größten Übereinstimmungen zwischen dem Zweiten Vatikanum und Karl Rahner
sind wir jetzt dahin gegangen, da wieder hingekommen.
Also was ich vom Zweiten Vatikanum in Rahner wiederfinde, ist die Idee, dass der Mensch selbst einen Weg finden muss, mit Gott in Kontakt zu kommen. Also zum Beispiel auch die Verstärkung oder die Betonung des eigenen Gewissens. Ja, also so lese ich die Dokumente des Zweiten Vatikanums. Dass,
vorher war alles klar, ne?
Genau,
Sakramente, Ding ist so, das ist die Beziehung, so läuft das, du bist
auf der Welt. Ein Regelsatz und diesem Regelsatz habe ich zu folgen und mir sagt im Übrigen schon jemand, ne, also die Kirche, in Form von Priestern und Bischöfen, was ich zu glauben und was ich zu sagen und zu denken habe. So, und das hört in meiner Wahrnehmung relativ schlagartig auf mit dieser Idee, dass das Gewissen letztgültiger Ausdruck Gottes in mir selbst ist. So, wenn ich das ernst nehme, dann bin ich derjenige, der ziemlich sicher weiß, was Gott sagt, und zwar mir, aber ich kann nicht so sehr sagen, was Gott irgendwie allen sagt. Würdest du das unterschreiben, oder?
Ja, also erstmal, ich habe vor Konziliar, wie ich aufgewachsen bin, natürlich auch das Gewissen, also den Begriff, das Gewissen kennengelernt. Und das funktionierte so, man muss seinem Gewissen immer folgen, aber man muss sein Gewissen richtig schulen. Und dazu hilft das Lehramt der Kirche. Das kann man Indoktrination nennen. Die Kirche hat mein Gewissen instruiert und das sprach dann zu mir. Das war so für, wir sagen, vorkonziliares Denken, war das vielleicht so der Grundnormfall. Die Wiederentdeckung des Gewissens im katholischen Kreisen, ja, die hängt auch mit dem Konzil zusammen, aber auch mit einem neuen Lernprozess. Da wurde dann der zum Katholizismus konvertierte Kardinal Newman, den wir im 19. Jahrhundert, der wurde dann viel zitiert. Früher hatte ich den gar nicht, hatte ich von dem nichts gehört.
Wollte man sagen, hatte ich ihn nicht auf dem Schirm.
Also der berühmte Trinkspruch, wo er bei einem Empfang in England aufgefordert wurde, einen Toast auszubringen und jemand toastete auf die Königin. Und er sagt, ja, mein Toast auf den König oder die Königin, das weiß ich nicht mehr, wie die Zusammenhänge da waren. Aber der erste Toast auf das Gewissen. So, das ist so, jetzt müssen wir uns ja nicht mit Newman befassen, aber das Wort kam auf einmal dann auf, der erste Toast auf das Gewissen. Das ist auch in dieser Zeit in das katholische Denken wieder stärker eingeflossen. Ja, ich sehe noch nicht so ganz, mir stehen jetzt nicht die entsprechenden Konzilsdiskussionen darüber vor Augen. Die hat es auch gegeben. Insbesondere spielte das rein bei dem Thema Religionsfreiheit, katholische Kirche und die anderen Religionen und so. Ne?
Auch ein wesentliches vorher extra Ecclesia nullas, also kein Heil außerhalb der Kirche und dann plötzlich wird davon geredet, dass, dass auch in anderen Christentümern irgendwie sowas von der Wahrheit, die die Kirche eigentlich meint, aufblitzt und sogar noch in anderen Religionen bis hin zu Naturreligionen, wenn ich mich richtig erinnere, steht das in Nostra Aetate drin, ganz explizit. Hatte man wahrscheinlich vorher auch schon irgendwie klar, dass das nicht so haltbar ist mit dem außerhalb der Kirche kein Heil. War vielleicht eine ähnliche Sache wie jetzt auch bei der Liturgie und sonst wie, aber ist dann doch ein ganz, ganz wesentlicher Wandel doch auch in der Selbstbeschreibung. Man gibt ja auch was preis damit, ne? Also mit dem Triumphalismus ist es dann halt nicht mehr so weit.
Ja, nun war Triumphalismus ja zur Zeit des Konzils auch ein ausgesprochen negative Vokabel, ne?
Sicher.
Die müsste einmal erklären. Die müsste einmal erklären, Triumphalismus.
Das ist ein eigentlich tadelnder Begriff, der will ausdrücken, eine Grundhaltung, die es in der katholischen Kirche gegeben hat. Wir sind die wahre Kirche, alle anderen sind die falschen und wir müssen deshalb auch eigentlich über die herrschen. Das tut ihnen ja nur gut, denn von uns können sie es lernen.
Kennt man auch von anderer Stelle her solches Denken.
Ja.
Genau.
Das Wort Triumphalismus ist, wenn ich das richtig sehe, im Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden, als eine Vokabel, mit der man sich von dem Phänomen auch absetzen wollte. Dann gab es natürlich Streit, was ist hier triumphalistisch im Einzelnen, was ist es nicht. Das Gegenwort wäre eine dienende Kirche, die nicht herrscht und immer schon alles weiß, sondern die den Menschen dient und die auch mit der Geschichte mitgehend mitlernt, mit dem Volk Gottes unterwegs. Das wären so die Bilder des Zweiten Vatikanischen Konzils und die für viele von uns heute auch noch sozusagen Leitbilder sind. Also triumphalistische Kirche, dienende Kirche, das wären so die Gegensätze.
Genau, das ist eben mit Nostra Aetate ja, weg, komplett verschwunden?
Nö.
Nö, ne?
Ich glaube nicht, also mir begegnet da, Reste davon begegnen mir immer noch heute. Habe ich so das Gefühl, ich meine, vielleicht bilde ich mir das auch.
Nö, also die Denkweise ist immer noch da, ja, klar. Also ich habe mich auch erschrocken. Als ich das gelesen habe, ich hätte niemals angenommen, dass das Vatikanum das so formuliert hat. Aber also es wird ja nicht nur der Dialog mit erstens anderen Konfessionen gefordert, sondern und Wahrheit in anderen Religionen gefunden und entdeckt. Ja. Also da steht nicht drin jetzt, der Hinduismus hat genauso viel Wahrheit wie wir, aber es die können halt auch Teile der Wahrheit haben. Sondern beispielsweise, das fand ich auch hochspannend, es wird gesagt, ja, es gibt Atheismus, das erkennen wir erstmal an, das war schon offenbar eine Neuerung, dass also das nicht einfach irgendwie so eine Abart war.
Und nicht nur als bösartig
bezeichnet
wurde.
Sondern dass das jetzt…
Und bösartig heißt jetzt wirklich bösartig, also mehr oder weniger teuflisch.
Ja, also gut, ich habe das so gelernt. In der katholischen Religionsunterricht wurden ja die Wahrheiten, schon plural, die Wahrheiten, bewiesen. Und jetzt gibt es Leute, die das nicht einsehen. Das kann sein, dass sie das nicht besser können. Dann ist das eben nicht bösartig, sondern eher sowas wie Krankheit. Ne? Und es gibt welche, die das bösartig leugnen, sagte man dann. Ne? Und dieser Sprachgebrauch ist aber in meiner Wahrnehmung, in meiner Umgebung doch eher verschwunden.
Ja, also in Nostra Aetate steht ganz klar drin, das sind jetzt Diskussionspartner. Das sind jetzt Menschen, mit denen man spricht und mit denen man sich auseinandersetzen kann, darf und sollte. Und dieser Sinneswandel, den fand ich schon hochinteressant, weil ich hatte den anders angenommen, sagen wir so, und dann so gelesen.
Also die Mutter meines Patenonkels, die irgendwie vor 5, 6, 7 Jahren, 90-jährig verstorben ist, ganz hochgebildete, interessante Frau, die hat mir mal erzählt, die musste sich damals, als sie noch Studentin war, von ihrem Bischof die Erlaubnis holen, dass sie Nietzsche lesen dürfe. So, also.
Ja, das gehört insofern zum Thema, als es eine Strategie von Lernen, katholisch-kirchlichem Lernen gab durch Ausblendung von anderen Bereichen. Gut, das sage ich jetzt heute so. Damals hätte man wahrscheinlich gesagt, es gibt gefährliche Literatur, die verführen einen dazu, dass man in Irrtümern denkt und gar nicht wieder rauskommt. Deshalb müssen diese Bücher erstmal verboten werden. Das war der berühmte Index, das Verzeichnis der verbotenen Bücher. Und das war, die Tante hat also sich daran gehalten, an diesen Index.
Ja, das hat sie dann mit einem Schmunzeln erzählt, als sie schon weit über 90 war. Also damals als junge Frau hat sie sich da wohl daran gehalten, ja, und wollte es aber trotzdem wieder. Und offenbar konnte man dafür Dispens kriegen. Ne?
Konnte man Dispens kriegen, ja. Der Sinn war, dass das Lehramt in seiner großen Klugheit ja schon weiß, wem man erlauben kann, solche gefährlichen Bücher zu lesen. Ausgerechnet Nietzsche, der früher, wer später dann eigentlich in jedes Theologiestudium reingehörte, als Zeugnis eines Menschen, der ringt um den Glauben und vielleicht in dem Ring auch nicht gewinnt. Ja, dieser Index, der ist meines Wissens nie aufgehoben worden, sondern ist einfach vergessen worden.
Ja.
Und heute wird man wohl kaum, auch in Rom, kaum einen Theologen finden, der das bedauert. Man wird eher hören, ja, das war sowas, das brauchen wir jetzt nicht mehr oder so. Ne?
Aber das liegt vielleicht auch daran, dass heute Atheismus oder diverse Formen von, von Agnostizismus oder wie auch immer man das alles so bezeichnet, von Nichtwissen und so, einfach also gesellschaftlich eine total andere Basis hat, als das irgendwie vor 100 Jahren noch der Fall war.
Ja,
wo
ja.
einen Glauben zu haben und auch einen dezidiert konfessionellen Glauben zu haben, einfach offenbar als der Normalfall begriffen wurde, zumindest in der westlichen Welt. Und das ist jetzt einfach mal nicht mehr so, ne? Das.
Ich finde jedes Mal wieder lustig, die Diskussion um sowas wie, dass ich von kirchlicher Seite, von innerkirchlicher Seite höre, ja, es ist total zu bedauern, dass wir uns immer mehr aus dem öffentlichen Raum, aus politischen Diskussionen zurückziehen, aus dem Leiten von Häusern wie Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern. Und auf der anderen Seite, aus atheistischen Kreisen höre ich immer, es war ja sei doch total schrecklich, dass die Kirchen so viel Macht und so viel Einfluss haben und der gehöre doch zurückgedrängt, was auch zwei völlig verschiedene Perspektiven und Wahrnehmungen sind, die da aufeinander knallen. Und die aber jetzt auch hörbar sind. Ne? Also
ja.
Das stelle ich mir so vor, ist vor 50, 60 Jahren nicht der Fall gewesen, dass es also Vereinigungen gab, die öffentlich gefordert haben, zieht euch mal zurück, das ist nicht euer Metier, da habt ihr nichts zu suchen.
Ja. Ah, doch, doch, vor 50 Jahren. Da gab es die Humanistische Union schon.
Okay.
Die hatte das ja auf ihre Fahnen geschrieben,
ja.
den ideologischen Einfluss der Kirche
okay.
auf dem Erziehungswesen
ja.
zurückzufahren. Also, und das habe ich erlebt. Ich bin nie da Jünger dieser Humanistischen Union geworden, aber habe die Ideale, man müsste in Freiheit aufwachsen und ein Angebot von Sinnsystemen und Lebensstilen und so weiter kennenlernen.
Mhm.
Das hat mir eigentlich eingeleuchtet, dass das sein müsste. Ich habe natürlich als junger Jugendlicher dabei so gedacht und ich habe ja das Glück, in dem richtigen Lebensstil schon drin zu sein und merke, wie gut das funktioniert.
Ja.
Ne?
Mhm.
ja.
Wo waren wir? Achso, eigentlich waren wir bei Kirche, nicht christliche Religion, Atheismus und so weiter und der Neuaufstellung, die der oder sagen wir mal, der Festschreibung eines bereits geschehenden Bewusstseinswandels, den Kirche da schon vollzogen hatte, als das dann zum Zweiten Vatikanischen Konzil kam.
Ja, ich glaube, das wird in den gesellschaftlichen Kreisen sehr unterschiedlich gewesen sein, also diese Offenheit. Vielleicht das prominenteste Beispiel für den Umgang der Kirche mit diesem Überzeugungspluralismus ist der Umgang der Kirche mit dem Judentum.
Mhm.
Ich bin ja zunächst mal aufgewachsen mit dem Bewusstsein, dass Judentum ein tragischer Irrtum ist.
Okay.
Und ja,
ja, klar. Die haben Jesus verraten. Perfide, haben die den nicht angenommen? Das brillante Angebot, das eindeutige Angebot, wie kann man das übersehen? Ne?
Ja, das sagte unser Religionslehrer. Das habe ich ihm gleich nie geglaubt, weil wie immer das mit den Juden damals gewesen sein mag, konnte ich nicht einsehen, dass die Leute, die in unserer Straße wohnten, nun damit schuldig waren, dass vor 2000 Jahren da ein Justizmord passiert war. Also das hat mich nicht so überzeugt, aber das gab es.
Ja.
Das gab es. Ne? Für mich war vielleicht eine Schlüsselerfahrung. In welchem Jahre ist denn der Staat Israel gegründet?
48, oder? Oder vorher noch 45 schon? Ich meine 48.
Ja, so in der Zeit jedenfalls. Da war ich im Gymnasium. Und es reizte uns, mit unserem Religionslehrer darüber zu sprechen. Mhm. Es gab die große Diskussion, ob das wohl überhaupt gelingen könnte. Und der sagte eindeutig, ein geistlicher Herr war das, Schlesier,
okay.
Sagte, nein, das kann nie was werden, denn die Juden haben den Messias gekreuzigt und sie haben dabei gerufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und das erfüllt sich in der Zeit, das ist sehr schlimm, aber das ist gar nicht zu ändern. Die Juden können keinen eigenen Staat errichten. Kann nicht sein, er war nicht politisch tätig, aber er sah das so. Er war katholischer Priester, Religionslehrer am Gymnasium, promovierter Theologe, also in dekorierte allerlei. Ne? Wir haben ihm das überhaupt nicht geglaubt, das sehe ich jetzt noch. Wir haben dann die ganze Klasse saß da, sie hatte sowieso ein gespanntes Verhältnis zu diesem Religionslehrer und wollte nicht mehr mit ihm sprechen, so dass der arme Kerl dann längere Zeit vor einer schweigenden Klasse saß. Aber so hat sich mir das auch eingeprägt. Ne? Also dieser Mann hat das offensichtlich geglaubt, aus theologischen Gründen, das ist das verdammte Volk. Es sind jetzt schlimme Sachen an dem passiert, aber das kommt davon. So. Das war dann also in den 40er, 50er Jahren. Bei mir persönlich hat sich das natürlich sehr verändert. Also im Zweiten Vatikanischen Konzil ist ja das Dokument Nostra Aetate erschienen, das also eine neue Sicht des Judentums jetzt auch in Angriff nahm. Und dann ist die Karfreitagsliturgie in unserer Kirche an einem Punkt sehr wesentlich verändert worden. In der Karfreitagsliturgie, also der Gottesdienstordnung, die am Karfreitag jedes Jahr praktiziert wurde, da gibt's eine lange Latte von Fürbitten.
Da wurde für die treulosen Juden gebetet.
Ja, und eben eine Fürbitte war für die Juden und das hieß Pro perfidis Judaeis, lasst uns auch beten für die treulosen Juden. Und was wurde ihnen gewünscht? Dass Gott den Schleier von ihren Augen nehme, damit auch sie den Herrn Jesus Christus anerkennen.
Klammer auf, so wurde die Synagoge ja auch an Kirchen dargestellt, ne? Als Frau mit verbundenen Augen, zerbrochenem Stab und so weiter. Also da sieht man, wie Kunst, Liturgie, alles so wunderschön zusammen. Entschuldigung, Klammer zu.
Ja, ist klar. Jahrhundertelange Tradition.
Jahrhunderte, ne?
Und durch diese Bilder natürlich befestigt und wahrscheinlich in der Kirche auch nie angefochten, bis dann in den, weiß ich nicht, das war örtlich wahrscheinlich unterschiedlich, hier in Duisburg wahrscheinlich schon in den 50er Jahren, es so ein Aufbegehren gab, das kann doch gar nicht so wahr sein. Und langsam eine Rehabilitierung des Judentums einsetzte, vor allen Dingen unter dem Schock des Holocaust. Mhm. Dann haben längst nicht alle Theologen, aber hier insbesondere die evangelischen Theologen von Duisburg haben sich da sehr verdient gemacht, haben gesagt, da kann man sehen, wohin eine schlechte Theologie führen kann. Und das hat in der evangelischen Kirche dann zu dem aufsehenerregenden Beschluss der Rheinischen Landessynode geführt, dass die spricht von dem ungekündigten Bund Gottes mit dem Volk Israel. Das war damals ganz neu. Die katholische Kirche hat das so langsam dann auch nachgezogen und ich habe das als junger Dozent in Duisburg so mitbekommen und das hat mein Bewusstsein dann auch geprägt. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie in der katholischen Kirche ein Lernprozess eingesetzt hat, das sind Spätfolgen des Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen und man muss dazu sagen, also die Fürbitte für die Juden heißt jetzt ganz anders. Lasst uns beten für das Volk, das Gott sich als erstes auserwählt hat. Und dann wird Abraham lobend erwähnt und so weiter. Und er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund. Mhm. Während es früher hieß, er bekehre ihre Herzen. Ne? Mhm. Er befreie sie von dem Irrtum. Das war dann befreiend für uns auch. Und dann ist aber unter dem Ratzinger Papst eine textliche Alternative eingeführt worden, die man auch gebrauchen kann. Und die ist näher wieder an der alten, das Judentum vielleicht nicht verachtenden, aber bedauernden Form. Mhm. Und wo doch wieder um die Bekehrung der Juden gebetet wird. Das ist der sogenannte außerordentliche Ritus. Im ordentlichen Ritus ist hier ein Fehler sehr deutlich korrigiert worden.
Der außerordentliche Ritus, der, um jetzt mal einen verrückten Bogen zu schlagen,
der scheint mir
doch irgendwie auch unter anderem auch dazu zu dienen, einen sehr unangenehmen Nebeneffekt, den das Zweite Vatikanum gezeitigt hat, möglicherweise aus der Welt zu schaffen oder wieder zurück zu bringen. Also die Rede ist natürlich von der kleinen Spaltung, die es gegeben hat im Anschluss an das Konzil, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, haben Sie das, wie wurde das damals wahrgenommen? Also live?
Also es läuft ja darauf hinaus, auf die Abspaltung, die mit dem Namen des französischen Erzbischofs Lefebvre verbunden ist, ne? Und wahrgenommen wurde während des Konzils erstmal, dass es verschiedene Strömungen gibt. Und als ein Haupt der bewahrenden Strömung, es soll alles so bleiben, wie es ist, galt der Kardinal Ottaviani. Der war damals der Leiter der Glaubensbehörde, des Heiligen Offiziums, so hieß das damals. Also insofern gab es in der Öffentlichkeit ganz deutlich das Bild, in Rom rivalisieren verschiedene theologische Gruppierungen. Aber dieser gute Ottaviani wurde meistens überstimmt und musste dann nachgeben. Das hat man so gefeiert und hat Sympathien erworben. Und bei der vorhin angesprochenen Frage der Empfängnisregelung hat Ottaviani sich dann auch durchgesetzt und erstmal erreicht, dass im Konzil dazu nichts gesagt wurde und dass Papst Paul VI. Nach dem Konzil die Empfängnisregelung ausdrücklich verworfen hat, weil sie nicht der Entwicklung hätte man gar nicht gesagt, der kontinuierlichen Lehre entsprochen habe. Ja, das war diese Richtung. Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Eigentlich waren wir beim Lefebvre.
Beim Lefebvre, genau, richtig. Das, und der war da in der Öffentlichkeit zunächst mal nicht so bekannt. Das war also ein französischer Erzbischof, der Schwierigkeiten hatte mit dem Thema Gewissensfreiheit und Anerkennung anderer Religionen. Das war der Punkt, weshalb er den Konzilsdokumenten erstmal nicht zustimmen konnte. Das war noch nicht so was Sensationelles, denn kein Konzilsdokument ist mit 100% verabschiedet worden, sondern immer mit ziemlich großen Mehrheiten. Aber er hat sich dann geweigert, das Konzilsdokument über die Gewissensfreiheit zu unterschreiben. Und damit ist es dann nach längeren Verhandlungen hin und her zum Bruch zwischen Lefebvre und der römischen Kurie gekommen. Ganz konkret dadurch, dass er jetzt ein eigenes Priesterseminar gegründet hat, um Priester auszubilden, die noch im wahren katholischen Glauben, wie er meinte, dann erzogen sind und so lehren werden. Und die sind dann nach seinem Namen die Lefebvre-Priester genannt worden. Später ist daraus die Priesterbruderschaft Pius X. Geworden. Die gibt's heute noch als eine Gruppe außerhalb, die sich selber außerhalb der jetzigen katholischen Kirche sieht und die natürlich anstrebt, dass ihre Überzeugungen in der Kirche schließlich doch noch durchkommen. Mhm. Im Augenblick hört man weniger davon.
Und ihre Überzeugung heißt im Grunde wirklich gar nichts, was das Zweite Vatikanische Konzil irgendwie gesagt hat, anzuerkennen? Oder wie? Weil das weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
Die Kritik konzentriert sich auf Religionsfreiheit. Das Zweite Vatikanische Konzil tritt ja dafür ein, dass in Sachen der Religion kein Zwang angewendet werden dürfe. Und dass man respektieren müsse auch die Religion von anderen und dass in den nichtchristlichen Religionen viel, wie es heißt, Gutes und Heiliges präsent ist von der Wahrheit, die uns im katholischen Glauben in vollem Maß gegeben ist, so, ne, und das mochte er nicht. Das war der Hauptpunkt. Dazu gehört natürlich, dass die Hochschätzung, auch die theologische Hochschätzung des Judentums, die wir heute haben, von Lefebvre nicht mitvollzogen werden konnte. Und es hat ja nach dem Konzil dann auch Treffen des Papstes mit Kirchenhäuptern oder mit Häuptern nichtchristlicher Religionen gegeben. Das alles, denke ich mir, muss für den guten Erzbischof Lefebvre alles ganz furchtbar gewesen sein. Mhm. Ja, und so gibt es jetzt diese Bewegung neben oder außerhalb, je nachdem, wie man das anschaut, der katholischen Kirche als eine in Deutschland eher kleine Gruppe. So ganz bedeutungslos ist sie nicht. Und vielleicht wartet sie weltkirchlich auf eine günstige Situation, wo sie unter der Überschrift, wir haben es ja schon gleich gesagt, doch nochmal als die Retter der Kirche erscheinen könnten. Ne?
Wie hast du denn grundsätzlich die Rezeption des Zweiten Vatikanums wahrgenommen? Also ich habe am Rande mitbekommen, ich gebe jetzt offen zu, ich habe da jetzt nicht großartig das versucht, nochmal selber nachzuvollziehen, dass es auf der einen Seite Leute gab, die vollkommen enthusiastisch waren und gesagt haben, ja, endlich ist auch das erlaubt und in Ordnung, was wir eigentlich immer schon für richtig gehalten haben, und andere, die sich offenbar erschrocken haben, die das, was das Zweite Vatikanum sagt, auch gut fanden, aber offenbar anders verstanden haben als die noch liberaleren Kräfte und sich dann in der Entwicklung nach dem Zweiten Vatikan zurückgesehnt haben, nach einer Zeit davor, beziehungsweise die gesagt haben, Sätze des Zweiten Vatikanums waren ganz anders gemeint und ihr könnt das nicht so machen. Also ich sage, oder lass mir mal sagen, dass zum Beispiel Kardinal Ratzinger, jetzt ehemaliger Papst, Benedikt XVI., dass der ein ja, großer
Papst,
Freund.
Papst AD.
Papst AD, irgendwie, genau. Dass der ein großer Fan des Zweiten Vatikanums war, bis er gesehen hat, wie es rezipiert wird. Und dann seine Position revidiert hat und wieder zurückgerudert ist. Aber nochmal, ich habe das jetzt nicht in seinen Schriften nachvollzogen, ich habe mir das nur sagen lassen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das ist eine ziemlich diffizile Situation mit dem guten Josef Ratzinger. Ich kenne den ja, der ist wenige Jahre älter als ich, kenne ihn als jungen Dozenten in München. Da hatte er bei Söhngen promoviert. Gottlieb Söhngen war der Ökumeniker damals in München und wurde von meinem Doktorvater Michael Schmaus argwöhnisch betrachtet. Ja, diese Youngsters da, diese theologischen Teenager, Ratzinger und Küng, die brachte der immer zusammen. Das Gemeinsame war einfach, dass die jung waren und für alternative Ideen eintraten und viel positives Echo hatten. Dass da so größere Unterschiede zwischen Ratzinger und Küng wären, das hat man damals noch nicht so wahrgenommen. Das hat Hans Küng in seiner Autobiografie dann, dem hat er ein ganzes Kapitel gewidmet, was ihn denn nun von Ratzinger unterschiede und wie das kommen könnte, dass zwei so kluge Leute dann so verschiedene Wege gingen. Gut, also der gute Josef Ratzinger, wir haben ihn, vielleicht noch eine kleine autobiografische Notiz, bald nach dem Konzil, ich bin ja 1965 geweiht worden, das war so Konzilsende, und für junge Kapläne gibt's glaube ich heute noch die Regel, dass in den ersten 3 Jahren ihrer Kaplanszeit sie Anspruch haben auf eine Fortbildungswerkwoche. Und das Übliche war, die Fortbildung, das Thema und der Referent wurde natürlich vom Bischof bestimmt. Jetzt war aber das Konzil gewesen und da haben wir gesagt, jetzt wollen wir das selber mal bestimmen und wir möchten, dass dieser Josef Ratzinger uns diese Exerzitien oder diese Fortbildung hält. Unser Regens damals, der war dafür zuständig, der uns Regens im Priesterseminar in Essen-Werden gewesen war, war ganz erschrocken und sagte, ei, das können wir dem Professor Ratzinger gar nicht zumuten, der hat so viel Arbeit. In Wirklichkeit stand Ratzinger damals in dem Verdacht, dass er ein linker Abweichler sei.
Okay.
Ja,
das also
hat sich das verändert. Ne?
Und, crazy.
Wir haben ihn also durchgekämpft. Also der Regens wollte ihn nicht einladen, weil das wäre eine Zumutung. Und Ratzinger lehrte damals in Münster. Dann bin ich mit einem Kollegen nach Münster gefahren. Wir haben ihn besucht, haben ihm das erzählt. Und wir würden ihn doch gerne hören. Und dann sagte er, also wenn ihr Regens mich einlädt, dann komme ich. Das können Sie ihm ausrichten. Mit der Botschaft sind wir wieder zu dem Regens hin. Und der arme Kerl war damit dann besiegt, weil sein Argument ja war, der hat keine Zeit, der macht das nicht. Ja, dann kam Ratzinger in den kleinen Hörsaal, in dem wir da gesessen haben. Der Regens saß immer hinten drin und hörte zu, dass nichts Schlimmes passierte. Und von Tag zu Tag wurde das Gesicht des Regens fröhlicher und unsere Gesichter wurden länger. Das war so für meine Wahrnehmung die erste Rechtskurve, die der damals noch junge Professor Ratzinger, Münster, so nahm, und wir fanden es für eher enttäuschend, Einige von uns, die bei ihm in Bonn vorher studiert hatten, die gingen hin und sagten, ja, also das haben wir uns nicht so vorgestellt und es ist uns jetzt keine Hilfe. Damals in Bonn haben sie uns viel geholfen. Und Ratzinger hat dann gesagt, ja, ja, das kann er schon verstehen. Das sei eben eine andere Zeit gewesen und damals sei es darum gegangen, die versteinerten Dinge wieder zu verflüssigen. Aber jetzt sei ein großer Wind aufgekommen, dass man aufpassen müsse, dass der Wind nicht alles durcheinander weht. Und seine Aufgabe sei jetzt doch mehr auf das Bewahrende zu achten. So, das haben wir alles live miterlebt und das hilft mir natürlich im Nachhinein, vieles einzuordnen. Jetzt habe ich überall dem
und
vergessen,
wie, was Sie gesagt haben. Die Gesamtrezeption, also wie nimmst du wahr, wie das Zweite Vatikanum und die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums rezipiert worden sind?
Na, jetzt ist Ratzinger vielleicht einfach ein gutes Beispiel für das, was grundsätzlich so passiert ist. Oder ist es nicht so beispielhaft, was meinen Sie? Also dass sozusagen das Pendel zurückschwingt und das auf den großen Aufbruch, dass das vielleicht einfach doch Menschen Angst macht und dann doch wieder die Überzeugung, Oberwasser gewinnt, man habe da doch auch noch was zu bewahren und man muss sich ja dafür einsetzen, etwas zu bewahren, weil einem sonst alles irgendwie um die Ohren fliegt, um das mal ganz platt zu sagen oder irgendwie so, weil das, also ja.
Ja, also das... Das wird schon so sein, dass viele in der Kirche in Ratzinger dann auch so eine Stimme der Vernunft gesehen haben. Ei, der ist dabei gewesen beim Konzil, der hat mit Einfluss genommen und der weiß auch, was jetzt gefährlich werden könnte, auf den müssen wir hören. Mein Pastor, bei dem ich Kaplan war, der las gerne Ratzinger, bestellte die Zeitschrift Concilium ab, die es damals gab, so als Konzilsverlängerungszeitschrift und stellte deshalb lieber jetzt Werke von Josef Ratzinger so in die pfarreigene Bibliothek ein. Also da merkte ich schon, das geht jetzt unterschiedliche Wege. Wir, also so ein Dutzend Kapläne wie ich, damals in den 30er Jahren alt, wir haben damals ja gedacht, es droht die Gefahr, dass es wieder zurückgeht und haben dann diese Reformgruppe Essener Kreis gegründet, analog zum Freckenhorster Kreis im Bistum Münster, der dann damit bekannter geworden ist und haben seitdem gesehen, wir müssen darum ringen, dass die Aufbrüche des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Kirche hier im Bistum Essen eine Chance bekommen und behalten. Das war dann für uns nicht mehr so sehr eine Frage der Wahrheit. Da wussten wir schon, auf welcher Seite wir zu stehen hatten, sondern eher der praktischen Politik. Wie kann man das durchsetzen? Ne? Wie kann man aufpassen bei der Besetzung von Professorenstellen? Und da gab es im Bistum Essen nicht viel drüber zu verhandeln. Aber insgesamt ein paar Themen, die sehr umstritten waren, haben wir das dann durchgekämpft. Also eines war das Thema geschieden und wiederverheiratet. Da hat der Essener Kreis sich für die dann beginnende Synode in sehr ins Zeug gelegt, ein Arbeitspapier gemacht und ist erstmal erfolglos geblieben da drin. Also die Frage, wie sehe ich, wie das mit dem Konzil weitergegangen ist, würde ich jetzt mal, ohne das groß bewerten zu wollen, beantworten. Seit dem Konzil gibt es mehr Flügelkämpfe in der katholischen Kirche. Ich halte das gar nicht für einen Nachteil. Vor dem Konzil gab es das eher nicht. Die Kirche hatte halt das Ideal, wir sind aus einem Stück. Es gab schon Bewegungen, die das verändern wollten, aber das waren nicht so etablierte Flügel. Und das ist dann nach dem Ende des Konzils, bald danach, hat das begonnen und das hat ja zu den verschiedenen Gruppen, richtig Flügelgruppen in der Kirche geführt. Ich habe mitgemacht bei diesem Essener Kreis, den es immer noch gibt, der sich allerdings jetzt bald auflösen will, einfach aus Altersgründen.
Ja, so wie viele Gruppen in der Kirche dieses Schicksal ereilt derzeit.
Es gibt ja keine ersatzlose Streichung, ne? So ist es.
Ja, richtig. Also, irgendwas kommt nach, immer.
Ist natürlich auch unersetzlich. Denn, aber das ist halt auch so ein grundsätzlich, was ich, das möchte ich dazu jetzt einfach Ihnen sagen, weil ist ja vielleicht auch das alte Denken, ne? Dass man meint, da ist etwas losgegangen und eigentlich ist das dann doch immer schon so gewesen und es ist auf lange, lange Zeit, respektive die Ewigkeit, angelegt. So. Also ich meine, es ist ja auch eine Menge in Bewegung gekommen. Ne? Und dann, wir hören jetzt, dass das nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern dass da Menschen aus Fleisch und Blut sich eingesetzt haben mit dem, was sie halt sind und hatten oder haben. So. Und das ist, glaube ich, schon ein für jüngere Leute ein ermutigendes Zeugnis, so denke ich schon.
Also ich finde immer sehr hilfreich, gerade auch mit dem Hinweis auf das Zweite Vatikanum, dass Kirche nicht immer schon so war, wie sie heute ist. Mhm. Und dass die Rede davon, dass es Dinge gibt, das hatten wir auch in der Diskussion mit Matthias und Patrick, dass es sehr wohl Dinge gibt, die sich seit 2000 Jahren durch die Kirche ziehen, dass die aber sehr, sehr wenige, also dass das nicht die Gestalt der Kirche meint, sondern Dinge wie Nächstenliebe, Gottesliebe, Selbstliebe, also Grundsätze, die im Neuen Testament schon zu finden sind, aber das
Alten Testament schon zu finden.
Und im Alten Testament schon zu finden sind, aber dass so Dinge wie die formale Gestalt der Kirche, dass die sich über die Zeit verändern, ja, dass Sprache sich verändert, dass liturgische Formen sich verändern und das völlig normal ist. Und das, und also ich halte ja diesen Grundsatz immer sehr hoch, der einer der ältesten ist, Einheit in Vielfalt. Mhm. An dem Punkt würde ich dir komplett zustimmen, dass diese Flügelkämpfe da möglicherweise helfen, beziehungsweise die Ausdifferenzierung eher hilft. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Flügelkämpfen, aber ich bin ein Fan von Ausdifferenzierung. Dass also, wenn ich sage, ich bin ein, Matthias hätte das ja von sich gesagt, dass er den lateinischen Gottesdienst einfach wunderschön findet. Dann finde ich es vollkommen richtig, dass er da eine Form findet, an der er teilnehmen kann. Und das ist ein Prinzip geworden, dass Vielfalt jetzt sein darf. Das finde ich eine der wichtigsten Konsequenzen dieses Vatikanums. Ne? Dass also nicht alles mit Gewalt irgendwie auf den einen wahren Weg zurückgeprügelt wird, sondern dass das sein darf.
Aber um den Preis, dass man halt nicht mehr diese, ich meine jetzt, Klammer auf, vermeintliche Klammer zu, Sicherheit hat, die man
natürlich
vor dem Konzil hatte oder deren Ausdruck halt 1870 im ersten Vatikanum halt auch nochmal in Texten gefunden hat und so. Also es hat ja keine 100 Jahre gehalten. Das hat man alles vorher schon so geglaubt. Das kommt ja auch aus einer ganz anderen Zeit. Ja. Aber es ist dann doch, und jetzt haben Sie gesagt, Herr Nockel, Sie finden das gar nicht nachteilig, dass wir jetzt Flügelkämpfe haben. Das ist ja schon eine starke Formulierung, Flügelkämpfe. Also man könnte ja auch sagen, so, dass wir jetzt mehr innerkirchliche Diskurse haben, dass wir Auseinandersetzungen haben, dass wir irgendwie sowas wie ein Geschehen von, ich weiß nicht, ob man jetzt schon demokratischen Austausch nennen müsste, so, aber so irgendwie sowas ist, ich weiß nicht, ist das ja schon. Aber der Preis ist ja dann auch relativ hoch. Ne? Jetzt sind wir doch nur eine von vielen. Ne? Und das haben wir sogar selber gesagt als katholische Kirche. Ne?
Ja, das haben wir ja also in offiziellen Dokumenten so nicht gesagt. Wir sind eine von vielen. Wir, die Dokumente, haben zugegeben, es gibt christliche Gruppen auch außerhalb der katholischen Kirche und der Heilige Geist ist auch in ihnen wirksam. Aber ich kenne jetzt keine Formulierung, die sozusagen das Niveau vergleicht. Wir sind auf gleicher Höhe.
Nein.
Vielleicht, dass man das auch in vielen Dokumenten lieber vermeidet. Nicht aus diplomatischen Gründen, sondern vielleicht auch aus dem Bewusstsein, da sagt man doch leicht was Falsches. Mhm. Ja, das haben wir. Vielleicht sollte ich noch sagen, das ist ja auch ein Punkt, den wir noch gar nicht angegangen sind, Ökumene, die Wertschätzung der nicht-katholischen Kirchen.
Mhm. Sie sagen ganz selbstverständlich Kirchen, ne?
Kirchen,
Menschen.
Ja, ich weiß das sprachlich ist das angefochten, ne? Weil es die eine Kirche gibt und ich sage aber ganz gerne auch Kirchen. Natürlich auch, weil ich mit vielen Kollegen aus der evangelischen Kirche zusammenarbeite. Letzten Sonntag haben wir in der Wolfsburg eine gut besuchte Tagung gemacht zum Thema, was ist jetzt aus dem Reformationsjahr geworden. Die beiden Hauptreferenten waren der ehemalige Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, und seine Frau Anne Schneider. Die treten gerne immer zusammen auf und das tut auch dem Publikum sehr gut. Die waren da Hauptreferenten. Dann war noch ein syrisch-orthodoxer Kollege da, der natürlich wieder eine ganz andere Welt verkörperte. Aber es war ein sehr interessantes und auch sehr freundliches Klima des Miteinander. Wir haben zum Schluss miteinander Gottesdienst gefeiert. Und solche mit dem Essener Kreis, weil wir von daher darauf gekommen sind, hat das insofern zu tun, als dieses Ehepaar Schneider auch unsere letzten Exerzitien, vor ein paar Wochen haben wir Exerzitien des Essener Kreises gemacht, die hat eine umfassendere Thematik, aber die Hauptreferenten war wieder dieses Ehepaar Schneider. Und da ist vieles zusammengewachsen. Das sind, wenn man so will, auch Auswirkungen des Konzils. Wir müssen deswegen nicht das Konzil immer zitieren, aber wir sind so anders geworden, dass auch eine ganze Reihe Priester und Wolfsburg-Dozenten, ehemalige, sind dann dabei, die sagen, so ist das auch richtig, dass wir müssen uns dafür nicht entschuldigen, dass wir eben auch andere Geistesgrößen als von außerhalb unserer Kirche hören. Und ich war in der Woche danach dann ja auch zu einem Reformationsgottesdienst hier in Duisburg eingeladen, da die Predigt zu halten und nicht paritätisch mit einem evangelischen Pfarrer, der hat zwar den Gottesdienst geleitet, aber der einzige Prediger war dann ich und das war eine sehr schöne Feier. Also solche Sachen sind, könnte man sagen, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil eher gar nicht denkbar gewesen. Vielleicht hätte auch kein protestantischer Pfarrer uns da einladen wollen, weil er auch fürchtete, nur beschimpft zu werden oder weiß ich was. Jedenfalls sind das jetzt verhältnismäßig neue Früchte, die es vielerorts gibt, aber nicht überall. Also die katholische Kirche ist durch dieses Konzilsgeschehen auch in sich pluraler geworden. Ja.
Und das ist vielleicht so die Grundlinie, auf die wir dann wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, jetzt sind wir auch schon ganz schön lange dabei.
Ja.
Wollte nur ergänzen, für Sie ist das bemerkenswert, ne? Also die ökumenische Zusammenarbeit für mich völlig selbstverständlich.
Ja.
Angefangen damit, dass die evangelische Nachbargemeinde, deren Kirche 50 Meter von meiner Heimatkirche in Gelsenkirchen-Bulmke wegsteht, schon seit 15 Jahren regelmäßig in der Osternacht dabei sind, weil sie selber sowas nicht haben und dann auch gelegentlich mal der evangelische Kollege gepredigt hat, damit angefangen. Also was das Leben von Gemeinden miteinander angeht und fortgeführt damit, dass ich in dem Pastoralteam, in dem ich jetzt tätig bin, mit großer Dankbarkeit erleben darf, dass wir uns extern begleiten lassen von einem evangelischen Pfarrer und Krankenhausseelsorger, der mal so zwei, dreimal im Jahr zu uns kommt und dann gemeinsam mit uns, also uns dazu einlädt, auch untereinander in einen spirituellen Austausch zu kommen, was, glaube ich, also jetzt erweist es sich als genau der richtige Weg, weil da hat man halt den ganzen innerkatholischen, hierarchischen Kram einfach nicht da, sondern man begegnet sich halt wirklich auf Augenhöhe als Menschen, die gemeinsam auf der Suche und irgendwie im Dienst sind. Und das ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Das ist einfach so. Und ich glaube, für alle Beteiligten ist das auch gut und schön, dass das so ist. Also das ist...
Ja, das ist sicher ein großer Gewinn. Also zu dem Thema Konzil passt das insofern. Natürlich, sagen wir mal, ist ein Gewinn in der Landschaft, die durch das Konzil überhaupt in Bewegung gekommen ist. Und da gehen jetzt Bewegungen weiter. Ne? Und ich weiß das natürlich auch zu schätzen, diesen Gewinn. Und sehe, dass das in aber in der katholischen Kirche, hier im Ruhrgebiet, habe ich den Eindruck, wird das vom größeren Teil des Kirchenvolkes auch sehr bejaht, dieser ökumenische Trend. Das liegt natürlich zum großen Teil auch daran, dass viele der Jüngeren konfessionsverschieden oder wie wir heute sagen, konfessionsverbindend verheiratet sind.
Da so kann man ich zum Beispiel.
Auch, ja?
Ja, ja. So, ja, nee, also ich wollte einfach nur sagen, ich auch. Also meine Frau ist auch evangelische Christin.
Ja.
Marc, bevor wir zu den Hausmeisterthemen kommen, hast du noch eine Frage, die uns auf die Zielgerade bringt oder dort abbremst, oder wie auch immer?
Nee, alles, was mir einfällt, würde jetzt ein riesen Fass nochmal aufmachen. Also zum Beispiel Liturgie, Konstitution oder eben das gemeinsame Priestertum.
Das verlinken wir alles in den Shownotes.
Das würde ich sagen, ja. Und vor allen Dingen.
Vielleicht machen wir nochmal eine zweite.
Irgendwie so. Weil das relativ grundlegend ist. Ich finde sowieso, dass Liturgie nochmal ein eigenes Thema eigentlich bedarf.
Ja.
Und ich fand eigentlich den Schlusssatz, dass oder deine Feststellung halt oder eure beide Feststellung, dass jetzt Dinge möglich sind und Vielfalt möglich ist, die vorher nicht im Blickfeld war oder nicht so möglich war, eigentlich schon ein ganz wunderbares Statement so für als Abschluss für eben dieses letzte Konzil, und es ist ja nicht gesagt, dass es nicht möglicherweise noch eins mal irgendwann gäbe.
Ja, erstmal müssen wir dieses hier auch nochmal weiter.
Ja, das ist richtig. Das ist zwar wahr, aber es ist ja nicht gesagt, dass es nicht mal irgendwann noch wieder ein nächstes geben könnte. Weil die Tür ist wieder offen, ne? Also es könnte ja sein, dass sowas nochmal wieder passiert. Wer weiß.
Nochmal zugespitzt an Sie die Frage. Das mit diesem Aufbruch oder mit den verschiedenen Aufbrüchen, die unter anderem entlang des Konzils sich jetzt in unserer Zeit ereignen und so weiter, dass die Kirche in sich pluraler wird, dass es tatsächlich, um es extrem oder extremer zu sagen, auch sowas wie Flügelkämpfe gibt. Ich hatte bei Ihnen den Eindruck, Sie haben es auch, glaube ich, geäußert, dass Sie das grundsätzlich positiv sagen. Also haben Sie überhaupt keine Angst, dass uns alles um die Ohren fliegt?
Also gut, ich würde statt Flügelkämpfe, wenn ich das positiv benote, dann wahrscheinlich sagen, dass es Flügel gibt, die ringen
um den richtigen
Weg. Ne? Aber das Ringen ist fast nur ein freundlicheres Wort für Kampf. Ne? Bei Kampf kommt es halt dann darauf an, mit welchen Mitteln der Kampf ausgefochten wird. Also, dass unsere Kirche auseinanderfällt, das sehe ich im Augenblick mal nicht. Ich will jetzt nicht prophezeien, was alles passiert. Wenn ich nur meine Generation und ihre anschaue, da ist schon ein sehr unterschiedliches Verhalten zur Kirche. Aber wie das weitergeht, das weiß ich nicht. Jedenfalls sehe ich keinen Grund zu sagen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass wir wieder näher zusammenrücken. Ich könnte sagen, soweit ich dazu überhaupt noch Mittel habe, sollte mitsorgen, dass wir im Gespräch bleiben miteinander und wo wir Verschiedenheiten haben, die dann auch benennen. Mhm. Das habe ich ja auch von meinem Lehrer Karl Rahner so gelernt, der sehr deutlich seine Furchen durchzog, aber gleichzeitig sagte, ja, der konnte meinetwegen so eine Anmerkung schreiben, an dieser Stelle berühren sich meine Ausführungen sogar mit dem Kardinal sowieso. Bei dem sogar merkte man, an sich ist er weit von dem weg, aber das war ihm doch wichtig, dass man sozusagen das Gespräch zeigen konnte. Das wäre mir auch das Anliegen für die Zukunft. Also das Anliegen, dass die nächste Generation wieder mit einer Sprache spräche, das habe ich nicht. Da wäre mir eher Angst und Bange, weil ich dabei denke, automatisch mit assoziiere, das geht wahrscheinlich nur um den Verlust ganz großer Denkrichtungen und Lebenserfahrungen, die man dann ausblenden müsste. Und das fände ich schade.
Mhm. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Also es war alles Mögliche mal wieder dabei. Ich persönlich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, abgesehen davon, dass ich merke, dass ich langsam etwas, im Gespräch bleiben. Das ist ein guter Schlusspunkt, zumindest für uns und die Gretchenfrage, denn das ist was, was der Marc und ich uns mit dem Projekt nach wie vor auf die Fahnen schreiben, miteinander im Gespräch zu bleiben, auch mit Leuten, die vielleicht ganz anderer Meinung sind als wir. Ja, damit machen wir auf jeden Fall weiter, solange uns das möglich ist. Jetzt genau zu dem Thema im Gespräch bleiben, noch ein paar Kleinigkeiten hintendran. Nochmal Dank an Franz Josef Nocke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Es war sehr interessant. Und an sich bin ich ja ein Muffel, was diese Geräte alle betrifft. Aber gemessen daran war es doch noch ganz angenehm. Jedenfalls das Interessante überwog dann. Und das will ja schon was heißen.
Ja, ja, ihr müsst euch das ja immer so vorstellen, dass wir Leute, die wir einladen, die verkabeln wir ja immer so ein bisschen. Und Franz Josef kann auch gerade nicht, ohne unseren Ohren Schmerzen zu verursachen, sich in seinem Sitz mehr bewegen.
Ach so, ja, was machen wir denn jetzt?
Du wartest bitte noch 5 Minuten, dann sind wir sofort fertig. Wir machen noch eben eine Sektion, die wir Hausmeister-Themen nennen. Und darin geht es nochmal einmal so um grundsätzliche Dinge wie Ankündigungen oder Danksagungen. Und natürlich sagen wir erstmal wieder allen Menschen Dank, die uns ganz fleißig zuhören und die uns herunterladen und die die Kommentare schreiben und die uns E-Mails schreiben, was hier und da durchaus passiert.
Ja.
Besonders danken möchten
wir. Also wer eine E-Mail schreibt, der kriegt in aller Regel auch eine Antwort, ne?
Ja. Das ist meistens Flo's Aufgabe, so an der Stelle. Wo wer uns auf Twitter kontaktiert oder Facebook, da kriegt er meistens mich an die Strippe. Ganz besonders danken möchten wir an dieser Stelle allerdings der Thomas-Morus-Gilde aus Gelsenkirchen.
Bei denen durften wir nämlich neulich mal zu Gast sein und ein bisschen über moderne Medien, also näherhin die Gretchenfrage reden. Und die fanden das so schön und haben sich bei uns bedankt mit einer nicht unwesentlichen Zuwendung, die wir schon direkt umgesetzt haben in neue Hardware, weswegen der Marc jetzt alles Equipment ganz alleine tragen kann.
Nein, das nicht, aber ich kriege es jetzt, ich brauche dafür jetzt keine 5 Arme mehr, sondern nur noch einen einzigen Arm, der Florian gehört, was die Sache deutlich einfacher macht. Und von daher ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir da sein durften. Es war ein großartiger Abend,
abgesehen davon Spaß auch. Gemacht. Gutes Essen auch. Und das, spannende Leute und neugierige Leute. Denn neugierige Leute Ü60.
Das. Ja, ich bemerke die Betonung. Und das ist eine Gilde, die ich gar nicht kenne in Gelsenkirchen.
Ist richtig.
Das ist, ich glaube, das hat damals auch der Kardinal angefangen im Bistum Essen. Der hat da, glaube ich, so Apotheker, Verwaltungsbeamte, Personalchefs von der Ruhrkohle und alle so, die er so in den Sprengeln hatte, herzlich dazu eingeladen, sich doch mal zu vernetzen, würde man heute sagen. Und im Grunde machen die sowas, wie Kolping das aufmacht, nur halt auf einer etwas anderen Ebene. Also möchten sich im Alltag, also für, da steht, auf der Homepage des Kartellverbandes Rupert Meyer, unter denen sich deutschlandweit solche Gruppen versammeln. Sie möchten also einstehen für die Katholik.
Also
wir verlinken das.
Wir verlinken das. Nach meinem Verständnis haben die sich gegründet als eine Gegenbewegung zum Naziregime tatsächlich. Weswegen die heute.
Das war jetzt Rupert Meyer.
Ja, genau.
Wir verlinken das.
Es gibt
Informationen auch
für Sie. Und das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, was mir ein ganz persönliches Anliegen ist, weil ich jetzt Teil des Orga-Teams geworden bin.
Von?
Vom Podcamp.
Oh.
Ist das Podcamp, das jetzt im kommenden Jahr vom 10. auf den 11.3. März, also.
Ja, ich bin auf jeden Fall wieder dabei.
2018 stattfinden wird. Und man kann also, wenn man auf die Seite geht, podcamp.de, dann sieht man, es sind also nach 98 Tage, 18 Stunden, 7 Minuten und eine Sekunde jetzt mit dem Piep. Ja. Und
vielleicht die Frage an euch, wenn wir ja sowieso da sind, vielleicht kriegen wir ja eine Live-Aufnahme vor Publikum mal wieder hin, wie das schon mal gelungen ist auf dem Podcamp. Ja,
das wäre natürlich sehr geil.
Das wäre total cool. Deswegen Frage an alle Hörerinnen und Hörer. Was sollen wir auf dem Podcamp im kommenden März in Essen denn besprechen?
Genau, wenn ihr das denn einreichen möchtet, ansonsten könnt ihr auch alternativ einfach selber vorbeikommen. Es ist eigentlich immer ziemlich cool,
dass
es
mit uns reden.
Das ist im Unperfekthaus, genau, und einfach mit uns ins Gespräch kommen. Muss auch nicht vor dem Mikro sein, natürlich. Es gibt wie immer einen Teil, der intern ist, also für Podcasterinnen und Podcaster. Und es gibt einen offenen Teil, der, so viel kann ich dieses Jahr schon verraten, Stand-up-Comedy beinhalten wird.
Harr.
Und natürlich die Verleihung des Podcast-Preises. Und ihr seid erneut gerne dazu eingeladen, für denselbigen abzustimmen. Es wird also einen Preis geben, der von der Jury verteilt wird, und es gibt einen Publikumspreis. Und an der Stelle ganz herzliche Einladung, da abzustimmen öffentlich für die Podcasts da draußen in dieser Welt, die alle ganz, ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit verdient haben, wie ich finde.
Weil sie ja aus solcher auch hervorgehen.
So. Ganz genau.
Sonst noch was?
Nee, sonst war es das.
Sonst noch was?
Dankeschön, das war interessant. Ich habe viel gelernt.
Ja, wir auch. Gut, dann ist es wieder mal soweit. Mhm. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Freuen uns sehr über Kommentare, E-Mails und was nicht sonst noch alle. Und sagen, passt aufeinander auf, jetzt nicht im Sinne von Kontrolle, sondern vielleicht eher so im Sinne von miteinander im Gespräch bleiben, und verabschieden uns, bis es dann wieder heißt, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen
oder auch sonst woher.